Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute ist Montag. Das ist der Tag, an dem man wahrscheinlich am meisten über Sinn und Unsinn von Arbeit nachdenkt und auch darüber, wie viel will ich eigentlich arbeiten. Ulrike Girro ist weiter an meiner Seite, Publizistin, Professorin, gefragte Interviewpartnerin, vor allem zu europäischen Themen. Wie lang ist denn Ihr Arbeitstag in der Regel?
Ja, ich gehöre ja zu den, ich sag mal, Selbstbestimmten so genannt, die eigentlich im Grunde irgendwie immer arbeiten, aber auch nicht das Gefühl haben, immer zu arbeiten. Natürlich habe ich das Handy eigentlich immer dabei, also auch die E-Mail um 23 Uhr ist noch drin, ja. Aber ich habe ja eigentlich den Luxus, auf der anderen Seite eine relativ selbstbestimmte Tätigkeit zu haben. Ja, insofern ist es ja keine Arbeit, die ich errichte, weil mir wer anders das sagt. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied.
Ja, anders als so diese klassische 9-to-5-Logik. Genau. Wir haben heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur mit einem Mann gesprochen, der mit seiner Firma die 8 oder auch mehr Stunden Logik durchbrochen hat. Lasse Reingans heißt er. Und er hat darüber ein Buch geschrieben, die 5-Stunden-Revolution. Hören wir mal.
Ich habe einfach gesehen, wie viele Leute tatsächlich gar nicht mehr hinterherkommen mit ihrem Privatleben, mit beruflichen Themen und das auch wirklich auf die Arbeit sich negativ auswirkt, wenn man komplett eigentlich immer am Rand seiner Energiekräfte arbeitet. Und gemerkt, nee, so arbeiten in diesem Hamsterrad von 12, 13, 14 Stunden manchmal, so wollte ich nicht weitermachen und habe dann gedacht, ich kann ja nichts verlieren. Es gibt genug Studien darüber, wie das Gehirn funktioniert. Man kann gar nicht in dieser Wissenswelt 8 Stunden konzentriert, fokussiert am Stück arbeiten. Mittlerweile bin ich da, dass wir gar nicht mehr wirklich über diese 5 Stunden konkret sprechen, sondern einfach wissen, wir müssen unseren Job schaffen. Und wir haben halt geguckt, was für unproduktive Zeiten können wir einfach streichen, was für Aktivitäten können wir streichen.
Sagt Lasse Reingans, der hat eine IT-Beratungsfirma. Da gibt es nur noch 5 Stunden, da ist jetzt in 40 Minuten Feierabend, die fangen um 8 an, damit mehr Zeit für anderes bleibt. Sind Sie einverstanden mit so einem Modell, mit so einer Idee, Ulrike Girro?
Bin ich total, nur dass dann eben nicht jeder um 8 Uhr anfängt, sondern einige um 14 Uhr und um 19 Uhr, je nach Biorhythmus und so weiter. Also ich will mal sagen, wir wissen aus dem Mittelalter, dass die durchschnittliche Jahresarbeitszeit 4 Stunden war. Ja, die haben natürlich zur Erntezeit, mussten irgendwie 10 Stunden Heu ernten, ja, aber dann war nach der Ernte war Schluss und dann haben die von November bis Februar eigentlich nichts mehr gemacht. Ja, und insofern 4 Stunden im Mittelalter. Und allein, dass wir jetzt mal irgendwie 500 Jahre später den Arbeitstag immer 5 Arbeitstage, früher waren es ja 6 Arbeitstage, jetzt sind wir auf 8 Stunden oder 38,5 pro Woche, wie auch immer, ja, dass wir das so reglementieren, halte ich tatsächlich für völligen Unfug. Ich bin auch jemand, der selbstständig tätig ist. Ich weiß, dass wenn ich ein Buch schreibe, habe ich 4, 5 kreative Stunden pro Tag. Das ist auch die Zeit, die er wohl meinte, ja. Und in die andere Zeit verliert man, ja, da trödelt man rum, sitzt man am Rechner, hat keine Lust, wie auch immer, ja. Also bin völlig dabei und ich bin auch völlig für destrukturierte Zeiten. Wenn ich eben gesagt habe, ich schreibe um 23 Uhr noch eine E-Mail, dann aber auch, weil ich natürlich den Luxus habe, wenn ich sage, ich will um 14 nur zum Yoga, gehe ich zum Yoga, setze mich danach nochmal an den Schreibtisch, aber dann ist es vielleicht 9 Uhr. Das heißt, ich glaube tatsächlich, man ist kreativ, wenn man seinem eigenen Biorhythmus folgen kann und wenn man, das war auch in dem Interview, wenn man im Grunde weiß, was man tun will, wo ist das Ziel, ja? Und dann ist man in so einem Flow, dann will man das zu Ende schreiben, aber ich sag mal, physische Präsenz am Arbeitsplatz heißt noch nicht Arbeit. Man kann sehr präsent am Arbeitsplatz sein, ohne irgendwas Kreatives
zu tun. Ja, aber das kann gerade natürlich wunderbar sein. Ich habe so ein bisschen eine Befürchtung bei diesem Ansatz, dass es eigentlich in dieser Logik der Selbstoptimierung ist. Also, dass wir alles immer besser, schneller machen. Sie haben es gerade zitiert aus diesem Interview auch. Also, dass wir genau wissen, was wir vorhaben. Ist nicht das Leben und auch das Arbeitsleben auch gerade dadurch schön und schöner, dass wir diese Momente haben, wo wir mal, keine Ahnung, uns verdaddeln, irgendwo im Internet was gucken oder mit Kollegen
absolut.
An der Kaffeebar.
Absolut, ja. Bin ich sofort dabei, abgesehen davon, was ist Arbeit? Ja, also ich würde gerne den Hörern auch nochmal mitgeben, David Graeber, Bullshit Jobs ist das neue Buch, ja, und da macht er den plausiblen Punkt, also jeder arbeitet, ja, Krankenschwestern, Beziehungsarbeit, also alles ist ja heute Arbeit geworden, ja, wir machen Beziehungsarbeit, wir machen Erziehungsarbeit, wir machen Pflegearbeit, wir machen Erwerbstätigkeit, ja, also wir haben, Arbeit ist alles, die Frage ist eigentlich nur, welche Arbeit wird bezahlt und welche Arbeit hat einen gesellschaftlichen Wert. Ja, meine Beziehungsarbeit hat keinen gesellschaftlichen Wert, aber
aber ist für Sie persönlich wahrscheinlich sehr wertvoll.
So, ja. Und der Punkt, den Graeber macht, ist eben zu sagen, die Gesellschaft wertschätzt die Arbeit, die für eine Gesellschaft gut ist, die Lehrer, die Krankenschwestern und so weiter, diese Jobs werden alle wirklich Bullshit-Jobs, schlecht bezahlt. Ja, und jede Menge Jobs, die die Gesellschaft im Grunde ehrt, sagen wir mal der PR-Berater oder der Unternehmensberater, ja, die verdienen jede Menge Kohle, sind aber nicht notwendigerweise für die Gesellschaft nützliche Erwerbsarbeit. Und insofern muss man sich sich, glaube ich, mal genau angucken, was ist eigentlich für eine Gesellschaft notwendige oder nützliche Arbeit? Was ist für einen selber wichtige Arbeit? Ja, meine Erwerbstätigkeit, meine Beziehungsarbeit in Anführungsstrichen. Und die dritte Frage haben wir noch gar nicht angesprochen. Was ist Digitalisierung? Ich gebe den Hörern mal ein zweites Buch mit. Martin Wolf, This Time It Will Be Different. Der macht den Punkt, wir sind von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft, in die Dienstleistungsgesellschaft gewandert und haben immer wieder Jobs substituiert. Aber von jetzt zum Algorithmus sagt uns ja der Bericht des Europäischen Parlaments, 2040 sind ungefähr 70% der heute Erwerbstätigen de facto arbeitslos. Diese Jobs sind weg. Und da ist die Frage, gehen wir alle auf die Yogamatte? Was ist im 21. Jahrhundert Arbeit?
Ich glaube, Helmut Kohl hat es mal den kollektiven Freizeitpark genannt. Die Frage ist für mich dabei allerdings auch, inwieweit wir dann einen Maßstab hinkriegen. Arbeit ist letztendlich Wertschöpfung. Also da, wo Wertschöpfung stattfindet, wenn der Elektriker kommt oder der Automechaniker was repariert oder jemand, der auch sozusagen etwas herstellt, was verkauft wird, hat man die direkte Produktivität. Unsere Jobs sind schon ein bisschen abstrakter, glaube ich. Gut, sie schreiben Bücher und verkaufen die auch, aber als Professorin beispielsweise werden sie für etwas bezahlt, wo wir als Gesellschaft sagen, das ist wertvoll, dass wir Bildung haben. Ich als Radiomoderator danke für Ihren Beitrag, kann darauf vertrauen, dass man das irgendwie auch als wertvolle Arbeit einschätzt. Das ist jetzt natürlich bei dem, was wir jetzt so diesen sozialen Bereich nennen, also was Sie genannt haben, Beziehungsarbeit und so weiter, schwieriger zu bemessen.
Ja, aber die Frage ist, muss Leben bemessen werden? Muss Leben vermessen werden? Ja, also ich meine, Blaise Pascal hat schon im 17. Jahrhundert gesagt, ja, alles Übel der Welt beginnt damit, dass wir nicht einfach still sitzen können. Ja, wäre jetzt natürlich auch unter Zeichen des Klimaschutzes einfach mal eine, also wir haben ja so ein Mobilitäts- und Effizienzparadigma. Und die Frage ist, können wir als Gesellschaft mal davon herunterkommen? Können wir mal sagen, auch ohne Mobilität lässt sich ein Leben glücklich gestalten? Man ist auch nicht auf der Erde, um effizient zu sein. Das sind ja Fragen, die wir im gesellschaftlichen Diskurs gar nicht mehr zulassen. Auch Sie haben im Grunde, wenn Sie das jetzt gesagt haben, Wertschöpfung, sind Sie von einem Wachstumsparadigma ausgegangen.
Das ist aber die Grundidee, nach dem unsere Gesellschaften funktionieren. Selbst wenn wir jetzt über den Klimaschutz diskutieren, wir sprechen auch wieder über Bepreisung, also die Marktlogik.
Unsere heutige Gesellschaft, aber ich sage Ihnen, mit Foucault ist das so eine Entwicklung der letzten 300 Jahre. Man kann auch sozusagen geistesgeschichtlich herleiten, dass da einiges schiefgelaufen ist, dass wir heute alles bepreisen müssen und unter einem Markt auch noch Angebot und Nachfrage verstehen und nicht etwa etwas mit sozialer Kontrolle. Das heißt, da könnte ich Ihnen lange Vorträge zu halten, aber da ist doch wirklich mal die Frage gestellt, wollen wir das so weiterführen im 21. Jahrhundert oder kommen wir dazu, den Arbeitsbegriff neu zu definieren, andere Formen der Arbeit, eben auch emotionale Arbeit, da reinzunehmen? Kommen wir zurück auf die 4 Stunden, die übrigens auch Thomas Morus in seiner Utopia, ja, der hat auch gesagt, 4 Stunden Arbeit und der Rest ist Musik, gesellschaftliches Zusammensein und so weiter. Also da ist ja irgendwie was dran, wenn im Mittelalter die 4 Stunden auch schon mal da waren und wir über die, ich will jetzt gar nicht sagen Perversion, aber die Entwicklungen der Neuzeit auf einmal alles unter Bepreisung, Effizienz, Wachstumskategorien definieren müssen. Ja. Vielleicht könnten wir das mal in Frage stellen.
Okay, Frau Gero, aber wenn ich mir jetzt die Lebensumstände des Mittelalters anschaue, den Lebensstandard und dergleichen, dann hat dieser enorme Schub durch die Wachstumslogik natürlich auch Komfort gebracht und andere Dinge, die man möglicherweise mit einem 4-Stunden-Arbeitstag nicht erreicht.
Das wollte ich nicht bezweifeln. Ich wollte den Hörern auch bitte nicht den Eindruck geben, dass ich jetzt hier sage, zurück ins Mittelalter, sondern ich wollte nur noch mal historisch kontextualisieren, dass diese 4-5 Stunden offensichtlich da so ein Ding sind, wo wir sagen, hey, das müsste doch eigentlich reichen. Vor allen Dingen, weil, das ist ja mein Punkt, wir führen seit der, erinnern Sie sich, EG Metall, 32-Stunden-Woche oder so, immer diese Diskussionen, wir arbeiten weniger, weil die Technik macht es ja und wir haben dann mehr Freizeit, ja. Im Endeffekt ist es immer anders gelaufen, ja. Jede neue technologische Revolution, inklusive des Handys, hat uns eigentlich mehr an die Technologie und an die Arbeit gebunden und offensichtlich müssen wir, glaube ich, nochmal besser nachdenken, wie wir auf die 4 Stunden kommen.
Ulrike Gero, ist das jetzt hier gerade Arbeit für Sie oder?
Das ist ja tatsächlich für mich eben der Luxus, ja. Es ist natürlich formal Arbeit. Ich arbeite hier. Ich weiß gar nicht, vielleicht kriege ich sogar ein kleines Honorar, ist mir jetzt gar nicht klar, weil das mein Büro macht. Aber ich sitze hier, ich versuche intelligente Sätze für die Hörer zu machen, um ein paar Sachen zu kontextualisieren. Aber ich habe Freude. Ich habe Freude in diesem Moment, ja.
Das ist hörbar.